Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ich schätze mal, ja, die nächsten Jahre werden wir die ein oder andere Doktorarbeit sehen über die therapeutische Wirkung von Cannabis und die Auswirkungen der Teillegalisierung. Denn erst jetzt, wo Anbau und Besitz in einem bestimmten Rahmen erlaubt sind, ist medizinische Forschung überhaupt problemlos möglich. Bei anderen Drogen, da tut sich der Gesetzgeber weiter schwer. Wer zum Beispiel in einer Therapie MDMA einsetzen will, also Ecstasy oder LSD oder die sogenannten Magic Mushrooms, muss sich auf dem Schwarzmarkt bedienen und riskiert seine Zulassung. Warum ist das eigentlich so? Fragen wir mal nach bei einem, der die Geschichte dieser Drogen gut kennt. Dr. Robert Feustel ist habilitierter Soziologe an der Uni Jena und ist Co-Autor des Handbuchs Drogen in sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Herr Feustel, guten Morgen.
Guten Morgen.
Als erstes Land der Welt hat Australien jetzt halluzinogene Substanzen als Arzneimittel für Therapiezwecke zugelassen. Heißt das denn auch, dass, wenn die verboten waren bislang, dass MDMA oder Psilocybin weltweit noch nie offiziell eingesetzt worden sind davor?
Sie sind eingesetzt worden, als sie noch nicht verboten waren. Also Psychedelika wie Psilocybin oder LSD waren bis in die 60er Jahre hin legal und wurden in dem Kontext auch für therapeutische Zwecke eingesetzt. Sie gerieten dann unter die Räder der typischen Drogenideologie, die eher mit rassistischen Motiven und als Ausschlussmotiven auch gegen die Jugendkulturen operiert hat, also weniger therapeutische Belange in Zweifel gezogen hat in den 60er Jahren. Also sie gerieten quasi in den Sog des War on Drugs, wie man es heute nennt. Vorher gibt es zum Teil sehr positive Ergebnisse schon, wenn es um die Therapie von Alkoholabhängigkeit geht. Es gibt in dem Kontext aber auch Untiefen oder Probleme, weil die sogenannte psycholytische Therapie, die in den 60er Jahren eine große Rolle spielt, manchmal Richtung Menschenexperimente ausgeartet ist. Da gibt es dann einzelne Figuren wie Stanislav Grof oder Richard Alpert, die dann noch Schwule heilen wollten. Also es ist eine komplizierte Geschichte, das gibt es aber schon, wird dann aber sozusagen im Kontext der Antidrogenideologie auf Null gefahren.
Nun gibt es ja unendlich viele Arzneimittel auf dem Markt, darunter viele mit einem hohen Suchtpotenzial. Ich denke da zum Beispiel an die Schmerzmittel Fentanyl und Oxycodon, die die Opiatekrise in den USA ausgelöst haben. Die dürfen auch in Deutschland verschrieben werden. Oder Viagra, Lifestyle-Medikament mit einer irren Liste an Nebenwirkungen. Warum sind MDMA oder Psilocybin nicht zugelassen für Therapien? Sind die so gefährlich? Machen die noch schneller abhängig?
Also die machen eigentlich gar nicht oder nur ganz, ganz geringem Maß abhängig. Sie haben alle keine große Abhängigkeitsprävalenz, heißt das. Bei MDMA ist es relativ simpel. Das schüttet vor allem Serotonin aus und die Toleranzentwicklung ist enorm hoch. Also das kurz gesagt, nach ein paar, vier, fünf Mal Anwendung macht das gar nichts mehr. Deswegen ist es in der Forschung auch als nicht süchtig machend verzeichnet, genauso wie Psychedelika überhaupt keine große Suchtprävalenz haben. Aber sie fallen halt ins Register der üblichen Drogenideologie. Also sie gelten als Recreational Drugs im Englischen, als Freizeitdrogen, die halt einen ganz, ganz schlechten Ruf haben, weil wir uns immer angewöhnt haben, sozusagen zu denken, dass wer Drogen nimmt, auf die schiefe Bahn gerät. Das ist alles ganz schlimm, man endet letztlich in der Gosse oder am Frankfurter Hauptbahnhof. Das sind so die Stereotype. Da ist sehr viel Unwissen und sehr viel Ideologie im Spiel. Das wirkt sich halt aus auf die Anwendung in der Therapie.
Sie haben es schon erwähnt, in den 50er, 60er, 70er Jahren, da war man schon weiter, weil man hat schon mit Psychedelika in der Medizin geforscht. Warum lässt sich da nicht einfach dann anknüpfen?
Na, einerseits, wie gesagt, weil das Ganze im Kontext der Drogenideologie scharf beschossen wurde. Es gab sogar gefälschte Studien in den USA zu LSD im konkreten Fall. Also es wurde sozusagen alles getan von staatlicher Seite, um Drogen auch einen schlechten Ruf zukommen zu lassen, wenn man das so sagen kann. Das setzte sich quasi über Jahrzehnte fort und wurde eingeübt. Bei Cannabis war das aber auch über viele Jahrzehnte üblich. Das ist eine ganz böse Droge. Es gibt noch Filme aus den 30ern, Reefer Madness heißt der, wird man noch wahnsinnig, wenn man kifft. Also es gibt sehr viel gezielt gestreutes Unwissen, falsches Wissen. Und gleichzeitig muss man dazu sagen, gab es in der psycholytischen Therapie in den 60er Jahren eben auch Auswüchse, die kritisiert gehören. Die aktuellen Versuche in den Psychiatrien, also die aktuellen Forschungsversuche sind viel, viel, viel besser, ganz anders, also unter kontrollierten Bedingungen. Da wird sehr genau hingeschaut. Aber aktuell wirkt immer noch, das merkt man bei der FDA-Entscheidung in den USA auch nach, aktuell wirkt immer noch sehr viel Vorurteilswissen, sehr viel falsches Wissen über Drogen, die auch Medikamente sind.
Die FDA ist die US-Arzneimittelbehörde, ja. Die hat gerade eben die Psychedelika in der Medizin, also die Anwendung, abgelehnt. Glauben Sie, dass das auch negative Auswirkungen haben könnte auf eine mögliche Zulassung hier in Deutschland?
Das kann ich schlecht sagen. Die Forschungsverbünde arbeiten zusammen und ich habe mir das, soweit ich das nachvollziehen kann, ist der Versuch zu legalisieren sehr plausibel gewesen. Die Angriffe auf die Studien sind irgendwie sehr halbherzig. Ob das Auswirkungen auf die europäischen Administrationen hat, kann ich schlecht sagen. Ich glaube nicht unbedingt. Ich nehme aber an, dass es auch hier ein weiter Weg sein dürfte, weil auch hier sehr viel Vorurteil zirkuliert, wenn es um solche Stoffe geht.
Dann sage ich an dieser Stelle Danke an Robert Feustel, Soziologe an der Uni Jena und Co-Autor des Handbuchs Drogen in sozialen und kulturwissenschaftlicher Perspektive.